ARD.
Du hattest deine Marathonfolge, du hattest deine Schlaffolge. Themen, bei denen du mal frei aufspielen und deine Superheldenkräfte präsentieren konntest, aber heute ist ja mein Tag.
Ja, da konnte ich mich präsentieren, heute nicht. Es geht um Horror und ich bin froh, eine Partnerin an meiner Seite zu haben, die zwar Todesängste aussteht, wenn sie mal 3,5 Minuten im NDR-Aufzug stecken bleibt und kurz davor ist, ihre eigene Pisse zu trinken, sich dann aber einen gemütlichen Abend mit Stapelchips und einer Jungfrauenhäutung macht, was auch immer da in deiner Jugend falsch gelaufen ist. Vielleicht kriegen wir es ja heute raus. Freddy Krueger aus Nightmare on Elm Street war, soweit ich mich erinnere, dein erster Promi-Crush.
Ja, ohne Scheiß, wir hatten den gleichen Pulli, diesen rot gestreiften.
Ja.
Aber später mehr zu den eventuellen Fehlzündungen meiner Psyche. Fakt ist, wenn ihr euch begeistern könnt fürs Horrorgenre, für Grusel, für Jumpscares, paranormale Aktivitäten, Monster, Zombies, Psychopathen, wenn ihr es liebt, euch einen Psycho-Horror reinzubrettern und danach erstmal 8 Folgen GZSZ gucken und mit Licht anschlafen zu müssen, um wieder halbwegs klar zu kommen, dann seid ihr hier heute aber genau richtig.
Ich finde es einfach nur krank. Wenn ihr wie ich der Meinung seid, der Alltag allein ist Horror genug und in mir setzt das jetzt überhaupt keine Euphorie frei, wenn da irgendjemand in den Keller gesperrt wird, damit ihm da der Teufel ausgetrieben wird und der Schädel aufgebohrt, dann seid ihr auch richtig, hoffe ich zumindest. Denn wir wollen heute einfach mal klären, was macht Horror mit uns und kann es auf eine Art vielleicht auch ja so auf Wellness für unsere geschundenen Seelen hinauslaufen. Kann ja sein.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Mit Steffi Banowski und Anna Radatz. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR und ihr findet es in der ARD-Audiothek.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, viel zu selten gestellte, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir heute beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Stopp!
Ja.
Bevor wir loslegen, es sei kurz erwähnt, das war doch einfach so schön mit euch letztlich in Hamburg.
Ein wunderbarer Abend.
Flexikon Live, das hat uns einen riesen Spaß gemacht. Ermattet waren wir. Ich bin am nächsten Tag im Waschsalon eingepennt.
Ich dachte, du sagst, ich bin am nächsten Morgen im Waschsalon aufgewacht.
So war das früher. Ist auch traurig. Bin mal in der Sauna aufgewacht. Dazu ein anderes Mal mehr. Bis April werden wir uns sowieso wahrscheinlich erholt haben. Dann würden wir es nochmal machen. Also anderes Thema, andere Stadt. Aber wir bleiben beim bewährten Personal, Anne und Steffi. Und wir freuen uns riesig, beim SWR Podcast Festival in Mannheim.
Ja.
Ist 11. April oder was?
Es ist am 11. April. Hört uns da wer? Hallo, hallo. Mannheim und umzu. Ich finde, alles, was bis zu so einer Stunde Bahnfahrt ist, kann sich da doch auch noch mit angesprochen fühlen.
Ich habe
eine
Freundin in Ettlingen, die habe ich schon heiß gemacht.
Guck mal. Also wir kommen da hin und es wäre schön, wenn ihr auch kommt, weil sonst wären wir da ja alleine. Und für uns, wisst ihr, jetzt haben wir das in Hamburg gemacht, da haben wir die ganze Zeit gedacht, wenn so gar keiner kommt, sagen wir einfach der Familie und allen Freunden Bescheid. Das ist in Mannheim schwierig, da haben wir weder Familie und auch nicht so viele Freunde. Da müsstet wirklich dann ihr kommen.
Ich hatte mal Verwandtschaft in Ludwigshafen, was ja direkt anbei ist.
Das macht ja nichts.
Ja, aber die kann auch, glaube ich, nicht mehr kommen aus vitalen Gründen. Also Tante Rosi, das wird wohl nichts. Also insofern, wir setzen da ganz auf euch.
Genau, und Infos, auch wie ihr an die Tickets zum Beispiel kommt, findet ihr auf, Achtung, swr.de. Wir freuen uns schon.
So, und jetzt kannst du eine Frage abfahren.
Mhm. Und das ist hier die Frage.
Horror ist Gruseln, vielleicht auch Wellness. Und wir haben schon ein bisschen offen gesprochen. Selten war mir ein Thema so fremd wie dieses. Und dabei kennt man mich als aufgeschlossene, reife Frau. Wenn ich mich erschrecken will, da gucke ich auf meinen Rentenbescheid oder in der Umkleidekabine auf die Rückseite meiner Oberschenkel. Ich habe auch letztlich so einen kleinen Zehennagel, der ist so umgeklappt. Da ist mir auch die Pumpe gegangen. Den habe ich dann verloren jetzt am Wochenende.
Och, das tut mir leid.
In einem Hotelbett.
Wenn ihr den findet, bringt ihn Steffi bitte zurück. Wo hast du ihn verloren?
Im Hotelbett, als ich auf dem Klassentreffen war. Ein anderes Mal mehr dazu. Will nur sagen, Horrorfilme, Geisterbahn, warum macht man das? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte mal ein ganz kurzes John Sinclair-Episode. Und es gab auch mal so Hörspiele, die hießen Ratte oder Gigantameisen, aber da hatte ich eher so das Gefühl, das wäre einfach so ein gut orchestrierter Ekel gewesen, aber nicht wirklich, dass mich da wirklich Grusel interessiert hätte. Aber du,
ich kann meine Begeisterung
dieses Rätsel lüften, warum man das macht.
Ich kann meine Begeisterung fürs Thema kaum im Zaum halten, ehrlich gesagt. Also, Horrorfilme sind mein größter Freizeitspaß. Jeder kann ja irgendwas, ich kann mich gut gruseln. Und ich möchte an dieser Stelle lobend meinen Freund erwähnen, indem ich den perfekten Partner für dieses Hobby gefunden habe.
Aber du erzählst ja nur gute Sachen von dem, das muss man auch mal
das
sagen.
Das stimmt.
Hier wird nur gelobt.
Fast. Und er ist wirklich mit genauso bedenklich großem Eifer im Thema wie ich. Und unsere Love Language sind Horrorfilm-Pranks. Das heißt, wir haben irgendeinen Film geguckt, irgendeinen Horrorfilm, und es gab da irgendeine besonders einprägsame Horrorszene, und mit dieser wird dann einer von uns in den darauffolgenden Wochen irgendwann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geprankt. Und der Special Trick meines Freundes ist, wenn ich alleine zu Hause bin, unsere Box im Wohnzimmer heimlich vom Treppenhaus aus anzusteuern. Und einmal
hat er... Was für eine Box?
So eine smarte Box. Das heißt, ich bin allein zu Hause, denke ich, und er ist im Treppenhaus, das weiß ich aber nicht, dann steuert er die an. Und einmal hat er da zum Beispiel nachts um 2, als ich tief und fest geschlafen habe, hat er diesen Song hier aus dem Film Insidious abgespielt. Nachts um 2.
Oh Gott.
Und jetzt gerade am Wochenende, deshalb passt das so gut, dass wir jetzt die Folge machen. Jetzt gerade am Wochenende war ich auch allein zu Hause. Er war unterwegs und kam wohl gerade nach Hause, wusste ich aber wieder nicht. Und da hat er das hier über die Box abgespielt. Achtung.
I'm watching you.
Oh Gott.
Come and find me. I'm watching you.
Oh Gott.
Geil, oder? Ah, da steht mein Herz in Flammen, Steffi.
Also... Ja, das verstehe ich, dass man über so eine, wenn man so eine, wie nennt man das? Du hast gerade Love Language. Wenn man sowas hat, was man zwischeneinander teilt.
Ja.
Finde ich gut.
Es darf aber übrigens auch nur er, also wenn mich jemand außerhalb der Beziehung erschreckt, habe ich also wirklich Angst, dass mir im Affekt auch mal die Hand ausrutscht. Ich bin eigentlich wirklich ein total schreckhafter Mensch, aber so diese Liebeshorror-Pranks im Alltag, die weiß ich zu schätzen. Mein bester Freund Gerrit, wollte ich auch noch kurz erzählen, liebe Grüße, der wollte mir schon Jahre her, heimlich diese Puppe aus Saw in ein Paket zu schicken, ohne Absender. Da bin ich wirklich dankbar, dass er das nicht gemacht hat. Ich will da auch wirklich ungern Nachahmer motivieren, weil das ist ein bisschen einer drüber. Aber so ein guter Horrorfilm ist für mich das Allergrößte, Steffi. Die sind richtig schwer zu finden. Also es gibt wahnsinnig viel Scheiße. Aber wer von euch mal am Ende dieser Folge vielleicht eine gute Liste mit guten Horrorfilmen haben will, der wendet sich bitte vertrauensvoll an mich. Ich habe mein Studium nicht abgeschlossen, aber einen Horrorfilm habe ich privaten Bachelor gemacht, Steffi.
Nicht, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise psychologisch auskennen würde, aber ich könnte vielleicht einen Bogen schlagen zwischen diesem interessanten Hobby, das ihr da teilt, und eurer Beziehung, weil ich habe mich so ein bisschen an das Thema rangenähert, indem ich irgendwelche Studien auch mal quer gelesen habe. Und ich habe gelesen, dass das so ist, wenn Angst und Vergnügen so zusammen nach oben knallen. Weil das ist ja Gruseln, dass dann, ich zitiere das kurz, diese positiven und negativen Gefühle, wenn die parallel nach oben gehen, dann ist unser archaisches Lustsystem besonders stark aktiviert, das primär für, und hier kommen wir wieder zusammen, Essen und Sex zuständig ist. Das hat ein Wissenschaftler gesagt, der Winfried Menninghaus heißt, der hat das beim Deutschlandfunk Kultur gesagt, und dann muss es stimmen.
Also diese. Da frage ich gar nichts, was bei Deutschlandfunk Kultur gesagt wird. Ja, ich kann das Wort Kultur sprechen, schade.
Ja, gut, aber diese Kulturpessimisten und diese Leute, die immer Sorge haben, dass wir ihnen einen vom sogenannten Pferd erzählen, für die würde ich dann auch nochmal den Link in die Shownotes packen.
Ich fühle meine Beziehung gut erklärt in dem, was du gerade gesagt hast, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich habe auch noch eine Studie mitgebracht, aber ich wollte vorher zumindest einmal eingestreut haben, dass ich schon auch jeden Menschen verstehen kann, der damit nichts anfangen kann. Ne? Also den solche Filme verfolgen und viel zu doll mitnehmen. Ich will auch überhaupt niemanden missionieren. Also wer sagt, ich kann mir den Scheiß nicht angucken, der soll sich den Scheiß nicht angucken. Aber ich finde, es verhält sich so ein bisschen wie mit so Ego-Shootern. Also nicht jeder Gamer, der Ego-Shooter zockt, hat ein Faible für Waffenmissbrauch. Und ich finde auch nicht, wer gerne Horrorfilme guckt, ist automatisch ein Psychopath. Ich finde, das kann man auch, möchte ich einmal vorweg sagen.
Ja, gut. Dass du es gesagt hast, ich wollte gerade fragen, ob du mittlerweile auch eine gewisse Expertise mitbringst, die Möglichkeiten betrifft, jemanden um die Ecke zu bringen. Dass du weißt, guck mal, die hat und die körperliche Konstitution, da könnte man mal gut mit dem Messer arbeiten oder da muss man schon ein größeres Geschütz auffahren.
Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür sind die Filme, die ich gucke, zu weniger Crime und zu doll so eher so Paranormal und Horror und so.
Ich habe
einen Artikel mitgebracht, Steffi. Bevor wir anfangen mit unseren Flexpert Innen hätte ich fast gesagt, aber es sind beides Männer. Der ist erschienen in unserer Lieblingszeitschrift der Psychologie heute, 2022. Und die haben damals während Corona wohl beobachtet, dass sich in der Zeit der Pandemie das Interesse an Horror verstärkt hat. Ich verlinke euch oder wir verlinken euch den mal in den Shownotes, den Artikel. Und ich finde das ja eigentlich seltsam, weil da war die Welt an sich ja scheiße. Und während man dann alleine zu Hause gesessen hat und noch nicht wusste, wie es überhaupt weitergeht da draußen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass viele Leute denken, ah, perfekter Zeitpunkt, um sich mal in einem Film anzugucken, wie ein gruseliger Clown Kinder entführt oder so. Aber so war es wohl. Und deshalb haben die sich mit den Vorteilen des Horrorkonsums beschäftigt und dafür unterschiedliche Studien ausgewertet. Und ich würde es gerne einmal auf 5 Punkte runterbrechen. Darf ich?
Das ist lieb, das ist kompakt zusammenfasst.
Interessiert's dich?
Ich habe auch schon eine Theorie, aber fahr ab.
Erstens, Angstkontrolle. Und zwar hilft es Menschen, laut Forschenden der Uni Pennsylvania, dass man den Nervenkitzel selbst kontrollieren kann, ne? Indem du Licht anmachst, irgendwie wegguckst, Sound leise, Film aus und so weiter. Das kann man ja mit schlimmen Situationen in der Realität meist nicht. Das genießen Leute. Zweitens, Überlebenstraining. Da zitieren sie da Matthias Klaassen, ist ein Forscher der Uni Aarhus, der Meinung ist, dass man beim Gucken von Horrorfilmen quasi negative Dinge aus der Ferne ja miterleben kann, ohne sie wirklich zu erleben und dass dadurch Resilienz trainiert wird. Also die filmische Endzeit als Übungsfeld. Aber kann ich schon mal spoilern, das sieht Mindflexperte zum Beispiel inzwischen anders. Drittens, ein Spiel für Erwachsene. Auch Forscher der Uni Aarhus, einer, der sagt, der sieht Horrorfilme und sich gruseln wie so eine Art Siedler von Katan.
Ja.
Weil der Körper so ähnliche Dinge macht wie beim Spielen, also Spannung, erhöhte Herzfrequenz und so. Bisschen wie wenn Kinder Fangen spielen.
Oder, man sich, ja auch oder, so, sich, ja, oder sich im Kreis drehen.
Oder bis es auch so schwindelig wird. Ja. Viertens, Angst haben dürfen. Das fand ich total interessant, weil Angst ja in der Gesellschaft gern eher verpönt ist und man soll ja angeblich immer ach so stark sein. Und wenn man aber einen Horrorfilm guckt, dann ist es ja erlaubt, Angst zu haben. Oder es ist ja gewollt, Angst zu haben. Das heißt, man kann mal so richtig unbeschämt dieses Gefühl ausleben, des Angsthabens. Und das Fünfte ist morbide Neugier. Das ist ja auch genau das, was so den True Crime Podcast Hype erklärt, dass zum Beispiel manche Menschen einfach ein überdurchschnittliches Interesse an unangenehmen Dingen wie Verbrechen haben und solche Menschen sind angeblich resilienter, aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Meinungen.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass damals während der Pandemie das Alleraufregendste war, mal in den Baumarkt zu gehen und eine Wasserwaage zu kaufen.
Oder ein Wichtel.
Ja.
Oh. Würde dich das eigentlich gruseln,
ja,
wenn ich dir
wenn ich
zum Beispiel
auch nur ganz viele kleine Wichtel um mich rumstehen?
Oder wenn ich dir einfach jeden Morgen so ein Wichtel, also du weißt aber nicht, dass ich das bin, aber jeden Morgen machst du die Tür auf und da liegt so ein Wichtel.
Ja, ja, na klar.
Okay.
Ja, absolut.
Jetzt kann ich es ja nicht mehr machen, vielleicht nächstes Jahr.
Gut. Naja, das ist das eine, dass auch nicht viel los war. Und auf der anderen Seite habe ich vergessen, aber es war auch inspirierend. Kam es ja nicht mehr raus aus dem... Auf der Rederei.
Ach, entschuldige. Ich halte jetzt mein Maul.
Nein,
weil,
du musst erst mal sagen, mit wem du gesprochen hast.
Mit Benjamin.
Ach so, danke schön.
Nein, Benjamin Moldenhauer, der schreibt über Filme, vor allem auch über Horrorfilme und der hat promoviert zum Thema Ästhetik des Drastischen. Also im Prinzip zum Thema Horror. Und deshalb weiß der viele Dinge und mit dem habe ich gesprochen. Und du?
Ich finde, unsere Flexperten, die klingen irgendwie so ähnlich. Ich habe nicht mit Helge Brandscheid gesprochen. Irgendwie sind das so ähnlich. Ich werde die vermutlich...
Benjamin Moldenhauer und Helge
Brandscheid.
Könnten gut in einer WG wohnen zum Beispiel.
Absolut.
So einer Jurastudenten-WG.
Ja, also Helge Brandscheid hat jetzt primär beruflich nichts damit zu tun mit dem Thema Horror. Der ist nämlich Visagist und sorgt ja eigentlich dafür, dass die Leute ein bisschen weniger gruselig aussehen. Also wer sich jetzt zum Beispiel vor Dua Lipas ungeschminkten Gesicht gruselt...
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, nee, aber so gruselig wird sie ohne Eyeliner nicht sein. Da kommt Benjamin... Nee, guck mal, Sisse. Da kommt Helge ins Spiel.
Stimmt.
Da kommt Helge ins Spiel und schminkt sie dann schön. Aber Helge hat bei einem Versuch mitgemacht. Peak 4 Experiment heißt das. Das ist so eine Art Geisterbahn für Profis gewesen. Es ist so ein Experiment gewesen, ebenfalls von den WissenschaftlerInnen der Uni Aarhus. Was
Na,
ist denn
die
los
haben
in
wohl,
Dänemark?
Gucken wir gern Horrorfilme.
Die haben, die haben ein Fear-Lab, also so eine Art Institut, das zum Thema Angst und Phobien forscht.
Ja, bockstark.
Und die haben zusammen mit dem Freizeitpark Liseberg nach Freiwilligen gesucht, die mal so an ihre Grenzen gehen wollen. Da haben sich 2000 Leute gemeldet. Zwei durften am Ende mitmachen. Eine Eine Dänin oder eine Schwedin, ich weiß es nicht mehr genau. Und unser Helge, der war auch dabei. Helge. Und Helge hat mich hier besucht im Studio. Und dieses Institut, das hat wirklich sehr, sehr harte Geschütze aufgefahren. Dazu kommen wir gleich. Ging schon mit Helges Ankunft in Göteborg los. Da wurde er nämlich von freundlichen, aber unangenehm schweigsamen Leuten abgeholt und irgendwo hingebracht, und zwar in den Wald.
Da bin ich in eine Hütte reingebracht worden und dort habe ich dann bis abends gewartet und die Gedanken kreisten drum, wie intensiv das jetzt wird. Aber es hat sich keiner mit mir weiter auseinandergesetzt. Ja, ich dachte, das Experiment selbst wird das Schrecklichste und das war auch sehr anstrengend. Aber ich wusste nicht, wie mürbe es mich macht, dass ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Und weil ich, glaube ich, irgendwie naiv gehofft habe, wenn ich die dann alle treffe vor Ort, dass man mich irgendwie einweist. Aber das war auch Teil des Experiments. Die haben mich halt eher so im Unklaren gelassen. Also die waren, wie gesagt, höflich und alles. Aber es hat keiner richtig auf meine Fragen geantwortet. Die sind dem Ganzen ausgewichen und haben mir halt nur so Infos gegeben, wie in der Hütte bist du, bis heute Abend wartest du und Essen bekommst du.
Ja, da hat man gut mal Zeit, darüber nachzudenken, ob dieses Institut, ob es das überhaupt gibt, bei dem man sich da gemeldet hat und ob es vielleicht nicht doch klug gewesen wäre, so eine Art Exit-Strategie vorzubereiten.
Dann fing es an, es war irgendwann dunkel, dann hat es abends an der Tür geklopft, das Team hat mich abgeholt, dann bin ich zum Auto gebracht worden und dann hat einer der Personen mir eine Augenbinde hingehalten und hat gesagt, das Experiment startet jetzt. Und dann musste ich mir die Augenbinde rüber umbinden und er hat mir dann noch zusätzlich einen Sack über den Kopf gezogen und dann wurde ich ins Auto platziert und dann war es still und dann, ich hörte mein Herz rasen. Da hatte ich das erste Mal die Gedanken, vielleicht hast du hier etwas übertrieben, also vielleicht hast du es unterschätzt. Im Nachhinein wurde mir auch gesagt, dass die sich schon Sorgen gemacht haben, weil ich einfach stillschweigend hinten saß, weil die andere Kandidatin, die das Experiment durchgemacht hat, die war kurz vor mir dran, was ich nicht wusste. Aber die haben zum Beispiel gesagt, die hat sehr viel, die hat da schon geflucht, die hat schon gemeckert, die hat schon ganz viel geredet und die war sauer, dass ihr keiner Antworten gegeben hat. Ich habe es so mit mir machen lassen und innerlich raste mein Herz. Und ich habe wirklich gedacht, vielleicht hättest du es nicht machen sollen.
Aber Helge, ich wäre genauso gewesen wie du, weil dann will man auch performen.
Ja.
Ne? Die Eitelkeit hat man dann ja.
Hat wahrscheinlich auch manchmal was mit einer Erziehungssache zu tun. Und bei mir ist es dann einfach, da kommen so viele Geschichten zusammen. Ja. Ich hatte auch noch zusätzlich Angst, weil ich in einer Therapie bin. Und da habe ich meinem Therapeuten erzählt, dass ich ganz aufgeregt bin, weil das auch alles sehr kurzfristig und spontan passiert ist, dass ich da an diesem Experiment teilnehme. Und mein Therapeut ist sehr professionell und der würde nie sagen, was ich machen soll oder nicht machen soll, hat aber in dem Rahmen dann einmal gesagt, Herr Brandscheid, ich erlaube mir jetzt einmal kurz zu sagen, dass ich Ihnen davon abraten würde. Und das ging mir dann auch durch den Kopf, weil ich dann dachte, Mist, vielleicht hättest du auf deinen Therapeuten hören sollen. Hab aber dann immer wirklich mit mir selber gesprochen und gesagt, nein, also du kriegst das hin. Da aber ab dem Zeitpunkt hatte ich wirklich sehr große Angst und musste schon ganz stark dran arbeiten, mich selber runterzuholen und mir selber einzureden, das wird alles gut.
Ganz kurz jetzt zu der Situation, während dieser Ton lief. Normalerweise, wenn hier ein Ton läuft, dann kann das auch schon mal sein, dass Anna Radatz sich die Nägel feilt oder eine WhatsApp kontrolliert. Ich habe dich noch nie so konzentriert und aufmerksam.
War ich auch noch nicht. Es kickt mich komplett. Allein dieses ganze Hütte im Wald ist ja so ein sehr typisches Horrorszenario. Es gibt einen ganz tollen Horrorfilm, The Ritual heißt der, von 2017. Schreibt das mit. Den fand ich tatsächlich ganz gut. Ich würde sowas nie mitmachen. Never ever. Das wäre mir viel zu... Aber ich hätte gerne ein Video davon gesehen, wie er mitmacht.
Kannst du sogar. Kommen wir später nochmal drauf. Aber du kannst deshalb jetzt auch mal fragen... Warum macht er das denn? Das kann ich euch sagen, einfach nur aus Interesse. Also Helge ist eigentlich eher ein sehr schreckhafter Typ. Der geht nicht in eine Geisterbahn, der schreit immer ganz laut, wenn irgendwo ein Fenster zuknallt und so. Der geht nicht mal abends allein in den Keller, um Trockner auszuräumen, aber da hat er mega Bock drauf. Das war tatsächlich sowas wie sein Marathon.
Ja, das war wirklich mein Marathon. Also und das ist so intensiv, also so ein intensives Gefühl, wie ich das dort hatte, habe ich davor nie gehabt. Und zum Glück auch danach nie wieder. Was man auch dazu sagen muss, vielleicht, ich bin ein Mensch, ich nehme keine Rauschmittel, also ich habe noch nie Alkohol getrunken, ich konsumiere keine Drogen, aber mein Rauschzustand kann mal ein ein schöner Abend mit guter Musik auf einer Tanzfläche sein. Das macht manchmal was mit mir. Oder ich suche halt so meinen Adrenalinkick, indem ich mal, wenn eine schöne Klippe irgendwo in der Natur ist und ich kann da ins Wasser springen, mache ich einen Klippensprung oder ich gehe gerne surfen. Ich habe das Gefühl, das gibt mir so einen Rausch, den ich so im Alltag manchmal vermisse. Und das gibt mir so einen Kick, den sich andere vielleicht durch andere Sachen dann mal holen, aber das fehlt mir und daher hole ich mir, glaube ich, das mit dem Horror auch so gern, weil das ganz viel mit meinem Körper macht und diesen Rausch, dieses extreme Gefühl, was ich dann habe, das genieße ich, weil das ist ja nur für den Augenblick dann auch immer.
Das kann ich voll verstehen.
Ich wollte gerade sagen, ist er ein Kandidat für eine offene Beziehung, vielleicht als dritter Mann bei euch in der Beziehung.
Ich glaube, er würde auch meinem Freund gut gefallen mit der Einstellung. Aber ich kann das richtig gut verstehen, dieses, ich bin ja auch jemand, ich gehe ja in meiner Freizeit nicht irgendwie freeclimben oder kletter durch enge Höhlenschluchten oder weiß ich nicht was.
Also du gehst ehrlich gesagt nicht mal mit mir ins Jump House, aber dazu mal was an.
Genau, aber wir fahren demnächst Kart zusammen. Ja. Also das wird für mich schon ein großes Abenteuer. Vielleicht gucke ich deshalb auch so gerne Horrorfilme, weil ich so ein kleiner Feigling bin im normalen Leben und da hole ich mir dann den sogenannten Kick. Mhm. Weißt du?
Mhm. Wollen wir mal zum Experiment kommen? Also das, was der Helge da so mitmachen musste. Das war, um das vorwegzunehmen, eine sehr langwierige Prozedur. Helge ist erstmal in so eine leerstehende Villa geführt worden, natürlich. It's a classic. Da ist er dann mit so 1000 Messgeräten beklebt worden von... wahrscheinlich von Medizinern. Und dann haben sie ihn auch nochmal schön psychisch an die Wand gestellt. Da hat nämlich so eine Frau ihn gefragt, sie wissen ja noch, was sie da alles unterschrieben haben. Und dann hat sie gesagt, ach, ist eh zu spät jetzt. Und Abmachung war übrigens, wenn Helge Peak 4 ruft, wird er rausgeholt.
Oh, okay.
Und dann ging's los.
Und und dann wurde mir die Augenbinde umgetan, der Sack wieder immer in den Kopf gezogen. Und dann sind diese beiden unheimlichen riesigen Hühnen, die da reinkamen, mit mir raus. Und dann bin ich barfuß über einen kalten Asphalt, das war im Oktober. Und dann sind wir erstmal für eine Weile rumgefahren. Und dann habe ich ein Bett im dunklen Wald stehen sehen. Da war nur ganz schwaches, rötliches Licht. Und dann wurde ich dorthin gelegt und dann hat man mich von Kopf bis Fuß fixiert, dass ich mich wirklich absolut nicht bewegen konnte. Und dann merkte ich, dass sich die Decke, die auf mir lag, ganz langsam weggezogen worden ist. Und dann habe ich versucht, nach unten zu gucken, woher das kommt. Und dann kurz bevor die Decke weg war, sind dann SchauspielerInnen, die ganz horrormäßig mit ganz viel Blut und so, und der eine sah aus wie ein Satan und sowas, die sind dann so aufs Bett gesprungen. Da gab es so Jumpscare-Momente und da habe ich mich halt wahnsinnig erschrocken. Und parallel wurde dann am Fuß gezogen und dann hat nochmal jemand dir an der Seite ins Ohr geschrien und dann auf eine hässliche Art und Weise wie eine Hexe gelacht und so. Und es war eine totale Reizüberflutung für mich. Und dann sind zum Beispiel die beiden Männer wieder gekommen, haben mich gelöst, wieder blind gemacht und dann bin ich halt durch das Waldstück weitergeführt worden, wo dann irgendwo an einem Teil an einen Rollstuhl befestigt. Und dann haben sie mich mit dem Rollstuhl in ein Gebäude gebracht. Als mir die Augenbinde weggemacht worden bin, habe ich mich in so einem Spiegelkabinett wiedergefunden. Und aus dem Nichts knallte das ganz doll und dann ist eine blutverschmierte Frau auf mich zugerannt gekommen, die genauso angezogen war wie ich. Und hat gesagt, das Experiment läuft aus dem Ruder und ich muss unbedingt Codewort schrei Peak 4. Und dann kamen diese Männer, die mich ja die ganze Zeit begleitet haben und haben sie wirklich relativ brutal rausgezogen und sie hat sich da gewehrt und geschrien. Und hinter mir, konnte ich durch den Spiegel sehen, war wie bei so einer Schlachterei, wo diese Plastikstreben sind, wo man so durch so einen Vorhang, so eine Art Vorhang geht. Das war hinter mir. Und da habe ich dann schon durch den Spiegel gesehen, dass sich so ein riesiger dunkler Schatten aufgebaut hat. Und in dem Augenblick, wo er gerade versucht hat durchzugehen, ging das Licht aus. Gleichzeitig ging dann vor mir das Spiegellicht an und da war so ein Zombie-Clown, also ein riesiger Clown, blutverschmiert, der ganz hart gegen die Scheibe geschlagen hat. Aber ich war direkt vorm Spiegel und ich habe das nicht kommen sehen, dass da jemand so hinterm Spiegel ist. Und dann bin ich aber weitergeführt worden und dann sind wir in so einen Raum gebracht, bin ich in einen Raum gebracht worden, wo abgeschlagene, also abgesägte Körperteile hingen, also wie in so einer Metzgerei, aber alles mit menschlichen Körperteilen und dann kreiert schon wieder Herzrasen und da weiß ich noch, wie ich dann da saß und die haben das gerade vorbereitet, dass ich wieder blind gemacht werde und kurz bevor sie mir die Augenbinde aufgemacht haben, ist zwischen diesen abgeschlagenen Körperteilen, die da so wie Metzgerfleisch da so hingen, ist so super dynamisch und schnell so ein Horrorclown, also so ein ekliger Zombie-Clown auf mich zugerannt gekommen.
Also das 1,5 Stunden. Und wenn ihr noch nicht so richtig ein Gefühl dafür habt, ich habe noch so einen akustischen Appetizer. Es gibt nämlich auch eine Doku zum Peak 4-Experiment und das klingt dann so.
Ja.
Das war nicht Helge, das war die andere Frau.
Das ist so spannend, weil alles, was er erzählt, da sind so viele Anleihen aus bekannten Horrorfilmen drin. Möchte ich auch noch einen Tipp, The House That Jack Built, da braucht man aber wirklich richtig doll starke Nerven für, das hat mich nachhaltig verstört, aber dieses mit den Körperteilen, die da hängen und so, hat mich daran erinnert, die haben richtig kluge Horrorfilmarbeit geleistet, die Leute, die das Experiment gemacht haben.
Aber könntest du dir vorstellen, da kann man ja im Zweifel den Fernseher ausmachen, aber er kam ja gar nicht raus. Er wäre ja mittendrin.
Ja, nein, ich könnte das im Leben nicht. Ich kriege schon, also du hast gerade gesehen, ich habe sehr aufmerksam und angespannt zugehört, aber um Gottes Willen im Leben würde ich bei sowas nicht mitmachen wollen.
Ich habe auch gedacht, das ist so ein bisschen...
Ich wollte schon Peak 4 sagen.
Kurz davor. Wie Dschungelcamp für Leute mit einem Gemüt wie eine Bohrinsel. Wenn ich nur einmal Sam Dillon irgendwie weinen sehe, ne? Wenn ihm zwei Mehlwürmer einen Ausschnitt krabbeln, ne? Dann schicke ich ihn auf jeden Fall zu Helge.
Peak 4.
Musst du da immer dran denken. Man muss sagen, ihr habt es auch gerade gehört, die andere Kandidatin hat ja zwischendurch abgebrochen, weil ihr das alles zu wild wurde. Sie ist dann aber wieder, sie könnte dann nochmal neu starten. Helge ist wie ich, der hat auch gedacht, jetzt haben die das hier so schön aufgebaut. Die haben sich so viel Mühe gegeben, die haben die Anreise bezahlt. Das ist hier Wissenschaft, da möchte ich gerne behilflich sein. Will ich auch niemand mit enttäuschen. Und wie gesagt, das ging 1,5 Stunden lang und ich habe Helge dann gefragt, was denn das Allerschlimmste war. Für mich wäre es auf jeden Fall gewesen, dieses im Unklaren lassen, ob man nicht vielleicht irgendwas unterschrieben hat, was es so gar nicht gedacht
Ja, vor allem
war.
Das, was er erzählt hat, als die vermeintlich andere Versuchsteilnehmerin, die so gleich gekleidet ja. war wie er, so auf ihn zurennt und sagt, brich es ab, sagt Peak 4 und so weiter. Ich glaube, da hätte ich spätestens gezuckt und hätte gesagt, okay.
Ja, und das war auch tatsächlich so.
Das waren die Sachen, die mir dann wirklich tatsächlich am meisten Angst gemacht haben, weil ich ja bei dem Experiment selbst mir an sich schon klar war, so, das ist inszeniert. Nichtsdestotrotz wusste ich nicht, wie ich auf das reagieren werde, was sie dann machen. Und ich wusste ja auch zum Beispiel nicht, dass ich den Großteil des Experiments fixiert sein werde. Und dieses Fixiertsein und keine Kontrolle darüber zu haben, wo ich jetzt hingehe. Ich konnte nicht weglaufen, weil wobei ich, glaube ich, mich auch so einschätze, und das kam noch später im Experiment, dass es einen Teil gab, wo ich mich frei bewegen konnte. Und dann war das auch so, wie ich das vermutet habe, dass ich eher erstarre. Also, dass ich dann mich nicht bewegen kann. Und die andere Probandin, die ist ja zum Beispiel, die hat mit Flucht reagiert. Also, die ist davongelaufen.
Also, sie eher so ein Pferd und du eher so ein Esel. Wir wollen es auf den Punkt bringen.
Ja, ja, ein Esel. Ja, ich hätte jetzt Reh gesagt. Ne, so ein Reh, was so ganz doof ins Licht scharrt.
Also, Entschuldigung.
Die gefallen, nein, aber dann bin ich ein Esel. Die finde ich süß. Ja, ja. Esel finde ich total süß. Also, daher. Nee, dann bin ich halt so ein Esel. Genau, und sie ist ein Fluchtpferd und ich bin eher so ein Esel, der da steht. Und aber nicht, weil ich nicht checke, was passiert, weil ich einfach so eine Angst habe. Da kamen dann noch mehrere Stationen und die letzte Station war für mich die anstrengendste. Dann habe ich nur so im Wald so ein Tunnelsystem mit flackerndem Licht gesehen und bin dann schon so vorsichtig in geduckter Haltung diesen im Tunnel runtergegangen und habe nach vorne geguckt, weil ich sehr fixiert drauf war, die Gefahr vorher zu sehen, und habe in der Zeit nicht mitbekommen, dass das Eisentor hinter mir zugeschlagen worden ist. Und dann knallte das in den Rohren so doll und dann hatte ich erst die Aufmerksamkeit auf dem Ende des Tunnels gelegt, und dort war ein Mann, der war so fast so groß gefühlt wie der Tunnel selbst, hatte eine ganz eklige Maske auf und der hat dann mit so einer Eisenstange, die er in der Hand hatte, so auf die Rohre geschlagen. Da hatte ich das Gefühl, so jetzt fange ich gleich an zu heulen, weil mir das irgendwie zu viel war und ich einfach nicht, weil ich merkte, ich habe zu große Angst, an ihm vorbeizugehen, auch wenn ich weiß, dass er ein Schauspieler ist und er wird nichts machen. Aber die ganze Situation nach den ganzen Aufgaben davor, mein Nervenkostüm war einfach viel zu dünn, ja.
Diese dichte Angst, von der man sich nicht erholen kann, das finde ich auch so schlimm. Du kriegst ja gar keine Pause, ne? Und das dauert ja auch so lange. Die Frage ist ja, was hat das mit unserem Helge denn gemacht? Also wie ging es ihm, als es zu Ende war und das ganze Team dann vor ihm stand? Die Schauspieler, die Wissenschaftler, die Kameraleute, alle im Hellen, unmaskiert. Wie war das dann?
Und meine Reaktion war dann sofort, dass ich sie angelächelt habe und erstmal mich bedankt. Also dass ich gesagt habe, danke an alle SchauspielerInnen, die haben das wirklich gut gemacht. Ich hatte noch nie so eine Angst und das war wirklich toll. Und dann habe ich, stand ein Mann neben mir, den ich eben nicht zuordnen konnte. Und er hat nur gestrahlt und gesagt, ich war der Fahrer übrigens. Und dann habe ich mich bei ihm bedankt, dass er so gut gefahren ist, dass mir wurde gar nicht schlecht, dass er blind Auto fahren. Der ist sehr, sehr gut gefahren. Und dann hat sie, meine Betreuerin, mich nochmal gefragt, ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Und ich hörte gar nicht auf zu lächeln und war dann so, nein, wirklich. Also ihr habt einen Aufwand betrieben. Also ich hatte noch nie so eine Angst. Und dann hat mich der Psychologe beiseite genommen. weil die, und ich fing dann auch ganz stark an zu zittern plötzlich. Dann haben sie mir schnell eine Cola gegeben und was zu essen. Und dann saß ich da wirklich zitternd, aber ich konnte gar nicht, also man sieht das auch auf der Kameraaufnahme noch, ich bin so am Lächeln und sag dann auch so, puh, jetzt bin ich aber ganz schön zittrig, aber, und dann fragt die nochmal, wie geht es dir? Und da merkte ich, die machen sich so ein bisschen Sorgen, weil die so oft nachgefragt haben, ja, wie es mir geht. Und ich wollte ihnen auf keinen Fall das Gefühl geben, dass irgendwas schlecht lief. Und sagte daher die ganze Zeit, ihr habt das so toll gemacht. Ich hatte so eine Angst. Ich hatte noch nie so eine Angst in meinem Leben. Deshalb, ihr habt einen richtig guten Job gemacht. Das war wie so ein Rausch. Ich hätte alle umarmen können. Ich war so super glücklich. Hatte dann das Gespräch mit den Professoren und dann nochmal mit dem Journalisten. Und dann bin ich durch das Haus geführt worden. Und habe dann erst gesehen, was da für ein Aufwand, wie viele Menschen da gearbeitet haben. Was das für ein Aufwand war. Dann habe ich meine Freundin endlich wieder sehen können. Die hat Tränen in den Augen gehabt, weil sie gesagt hat, für sie war das der absolute Horror, das mit anzusehen. Für sie war das ganz schwierig. Und da war der Moment dann, das war aber bestimmt eine Stunde danach, wo ich ganz bitterlich plötzlich angefangen habe, ja, zu weinen, weil der Druck und der Stress so von mir fiel. Und ich einfach gemerkt habe, ich hatte die ganze Zeit furchtbare Angst. Und ich habe es, und das ist aber eben Ding, also jeder geht ja mit Angst anders um. Und dass ich zum Beispiel meine Grenze irgendwie austesten will, aber auch drüber hinweggehe, hat ja einen Grund. Andere würden dann eher schon Stopp machen oder Halt sagen. Und das war für mich aber ganz spannend dann, die Erkenntnis, dass ich bei so einem Experiment, obwohl mir vorher gesagt wird, du kannst abbrechen, dass ich es halt eben trotzdem nicht getan habe.
Steffi, wir können einfach schon mal vorwegnehmen, bevor du redest.
Ja.
Wir haben uns in dich verliebt, Helge, oder?
Nee, vor allem, was ich sagen will, geht in die Richtung, ich bin richtig fast ein bisschen traurig, dass du schon verpartnert bist, weil der Mann wurde ja genauso erzogen wie du.
Ja. Ob wir uns dann gut getan hätten, weiß ich auch nicht.
Aber dass er war, glaube, ja, fünf vor, darf ich sie alle mal drücken.
Ja. Aber ich glaube, er interessiert sich auch sexuell nicht für mich. Kann ich, glaube ich, schon mal,
okay, sagen.
Das wäre jetzt so mein Gefühl. Diese Gefühlskanone, die der da erlebt hat, dafür gibt es natürlich auch einen Begriff, Post-Angst-Euphorie heißt das. Und das ist tatsächlich so ein bisschen wie nach einem Marathon. Ach, genug von mir. Weiter mit dem Experiment. Also Helga hat das alles über sich ergehen lassen. Die andere Probandin, die war, das hat er ja schon angedeutet, deutlich renitenter. Die hat vor lauter Angst und Wut, hat hier am Schluss diese Eisentür da aufgestemmt, für die braucht man sonst 6 Bodybuilder und einen Rambock. Die haben sich alle gewundert, haben gedacht, das ist eigentlich physisch gar nicht krass möglich, aber die wollte da unbedingt raus. Und nach Helges absolutem High, da kommt ja meistens so ein kleiner Absturz. Das haben ja auch viele Künstler erzählt.
Kennst du auch vom Marathon, ne?
Ich wollte es nicht nochmal an. Weißt du, ich meine, es gibt Leute, die reden die einer Tour von ihren sportlichen Erfolgen, das liegt mir fern. Ich wollte eher das vergleichen mit so Künstlern und Künstlerinnen, die mal so eine Tour gemacht haben, mhm, und die dann auch immer, ich glaube, dafür gibt es auch einen richtigen Begriff, die dann auch erstmal zwei Wochen
sich ein... Ich glaube, Garnierenloch oder so heißt das. Garnierenloch.
Okay. Das klingt, das, aber das klingt nicht...
Wie du reagierst.
Das, ja, das klingt,
das
nicht angemessen.
Das ist richtig peinlich, ja, dass ich das sagst jetzt weiß.
Nein, das ist nicht, aber ich finde Loch, Garnierenloch ist ein absolut hässliches Wort. Das ist diesem Podcast hier nicht angemessen.
Ich google's kurz.
Naja, bei denen ist dann auf jeden Fall auch immer Dopamin und Endorphine. Die sind dann einfach alle. Aber das kann Helge so übrigens nicht bestätigen. Hast du es?
Nee. Garnierenloch. Nee, gibt's nicht. Also,
gibt's gar nicht, ja toll. Das ist super. Ja.
Habe ich mir ausgedacht. Mhm. Na und? Lasst mich.
Ich habe Helge dann gefragt, ob er irgendwelche Schlüsse für sich selber daraus gezogen hat.
Bei mir ist das, glaube ich, einfach ganz klar, also jetzt Danger Seeker, dass ich diesen Adrenalinkick suche, das ist irgendwie in mir.
Wissenschaftler haben ja auch da so eine These, was...
Das ist einen auch ein bisschen abhärtet, ne? Also ich glaube...
Dass es so ein Trainingslager ist für die Psyche, dass es einen
in alltäglichen Stresssituationen, ja, dass du dann auch ein bisschen gefasster angeblich reagieren kannst, ja, gilt auch nicht für jeden. Ich weiß jetzt nicht, ob dadurch, dass ich so lange schon Horrorfilme konsumiere und mich da mit der Angst auseinandersetze, ob ich daher in alltäglichen Stresssituationen... Also ob das der Grund ist, warum ich dann so gefasst teilweise reagiere.
Aber man kann das ja wahrscheinlich für sich gar nicht entscheiden, weil man ja nur ein Leben lebt.
Ja.
Was haben denn die Wissenschaftler da rausgezogen? Hast du da irgendwelche Infos?
Also ich weiß nur, dass sie bei mir bestätigt haben, dass ich zu der Adrenalin-Gruppe gehöre. Also ich habe verstanden, dass ich zu der, dass sie mich dahin kategorisieren, dass ich das für den Nervenkitzel, für den Adrenalin kriege, dass ich so ein Adrenalin-Junkie bin. Und da gab es ja eben auch nur den Vergleich mit ihr und sie wurde anders kategorisiert. Aber da ging es dann eher darum, dass sie eben sich mit ihrer Angst eben so ein bisschen, dass sie in einer anderen Form sich damit auseinandersetzt.
Ja, also für sie stand dann anscheinend im Vordergrund, die Angst unter Kontrolle zu bekommen. Das hattest du vorhin auch schon mal in deinem 5-Punkte-Plan, den du uns präsentiert hast.
Dargeboten.
Der Freizeitpark Liseberg, der hat auf jeden Fall insofern erfolgreich einen Strich unter dieses Experiment gemacht, als dass die Betreiber diese Horrorangebote angepasst haben. Und damit würde ich sagen, steht wohl dein nächster Urlaub. Freizeitpark Liseberg. Würde ich sagen.
Kann man sich das tatsächlich irgendwo
angucken? Wollte ich gerade sagen, also es gibt eine kleine Doku, Peak 4 Doku, mit Helge in einer der beiden Hauptrollen. Es sei aber noch vermerkt, das war eben wichtig, dass dieser Zusammenschnitt, der ist insofern ein bisschen fehlgeleitet, dass da Helge immer so fröhlich aussieht. Aber er hat auch andere Phasen, hat er gesagt. Und diese Doku, die verlinke ich euch auch in den Shownotes, das ist doch klar. Und ich will nochmal sagen, Helge Brandscheid, du bist ein super Typ. Das war wunderbar, dass du da warst und dass du so toll erzählt hast. Vielen Dank.
Ich habe noch nie so aufgeregt zugehört. Überhaupt irgendjemand mit meinem
ganzen Leben. Ich wollte gerade sagen, glaube ich. Wollen wir nochmal von vorne anfangen?
Am liebsten, ja. Aber mein Flexbert ist auch toll.
Ja, dann.
Benjamin. Oder wie du nennst, Helge. Benjamin Moldenhauer. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, der schreibt über Filme, vor allem über Horrorfilme. Der schreibt zum Beispiel für den Spiegel, für die Taz und er arbeitet aber auch
solche
an der
Leute
Uni.
Kennst du, ne?
Naja, klar.
Na klar.
Deine Leute von Freizeitpark lassen sich da erschrecken vom Clown. Er arbeitet an der Uni, klar, als Lehrbeauftragter am Institut für Medien und Kommunikation. Und er hat promoviert zum Thema Ästhetik des Drastischen und da kommen wir ja wohl ins Geschäft, weil drastische Ästhetik beschreibt die Faszination Horror ja schon mal ganz gut.
Drastische Ästhetik ist wirklich das, was ich manchmal morgens denke.
Wenn du dich im Spiegel siehst.
Drastische Ästhetik.
Das merke ich mir mal, wenn du ein gutes Outfit anhast, dass ich sage, Mensch Steffi, drastische Ästhetik.
Das ist so ein vergiftetes Kompliment, ne? Mensch, wenn man in so einen Kinderwagen reinguckt, drastische.
Entschuldigung, wir hören auf. Wir lassen das jetzt. Weiter. Ästhetik des Drastischen. Und er hat sich dafür mit Gewalterstellungen in amerikanischen Horrorfilmen befasst. Er hat sich 130 Filme angeguckt, also etwa das, was ich so im Jahr im Schnitt an Horrorfilmen abreiße. Nur hat er am Ende eine Doktorarbeit geschrieben, ich hingegen schlafe einfach 3 bis 5 Werktage beschissen. Jeder das, was er draus machen will. Wir gehen erstmal rein mit so ein bisschen Horrorfilm-Theorie. Denn Horror ist ja nicht gleich Horror.
Ja, ja, klar. Das ist ja ein Genre, was sich dann nochmal in ganz viele Subgenres unterteilt. So, dann der Zombie-Film, Slasher-Filme und so weiter und so fort. Die haben auch alle wieder so eigene Fanzirkel und so. Es gibt auch eine historische Unterscheidung. Also kann ganz grob unterscheiden zwischen einem klassischen Horrorfilm, so 30er bis 60er, 70er Jahre, und dann dem, was man so modernen Horrorfilm nennt, in der Zeit danach. Und das ist nicht nur eine zeitliche Abfolge, sondern da passiert eben auch was ganz Elementares, eine große Veränderung im Genre, nämlich, dass diese fantastischen Monster, Vampire, Frankensteins Monster und so weiter so graduell an Bedeutung verlieren und ja, eigentlich so sehr, also Monster, die noch zu unserer Welt gehören könnten, ne, so Serienmörder oder Leute mit so Masken aus Gesichtshaut und so weiter, dann eher so die Monsterrolle übernehmen. So, das war so eine Modernisierung, die damals stattgefunden hat.
Das ist ja auch so eher mein Genre. Elevated Horror nennt sich das. Das ist so ein bisschen so wie Midsommar von Ari Aster oder Lighthouse wie heißt der, Willem Dafoe? Oder so psychologischer Horror, Hereditary, kennst du vielleicht?
Ich kenne Willem Dafoe.
Guck mal, da
haben wir es doch schon. Ich kenne Hotel Transylvanien. Kann ich auch empfehlen.
Ja.
So.
Das ist auch Elevated Horror für Kinder. Ja.
Nein, ich kenne schon ein bisschen mehr. Ich kenne schon ein bisschen mehr, aber es ist doch auch, liegt doch auch ein bisschen auf der Hand, dass man nicht mehr von so einem Kuschelmonster da erschreckt wird.
Ja, aber also ich glaube, es gibt ja noch viele Leute, die so Werwölfe und so Vampire total gruselig finden. Da kann ich zum Beispiel überhaupt nichts mit anfangen. Ich gucke mir auch zum Beispiel auch nicht so gerne so gottloses Gemetzel an, sondern so eine, weißt du, so eine Lebensgeschichte von einem stabilen Psychopathen, der im besten Fall noch von einem Teufel im Besitz genommen wurde. Da schalte ich ein. Wollte von Benjamin natürlich auch wissen, ob er auch so ein glühender Horrorfan ist wie ich und ob ihn das auch einfach kickt, sich zu gruseln, oder ob das Genre ihn wirklich nur wissenschaftlich interessiert hat, so nach dem Motto, jede Doktorarbeit braucht ja nun mal auch ein Thema.
Nee, weder noch. Also ich hatte, es ging bei mir weniger um Erschrecken und auch nicht um eine rein akademische Beschäftigung. Also ich habe das, wie eben schon erwähnt, so als Kind Jugendlicher viel gesehen, Horrorfilme, viel gelesen, die entsprechende Literatur, und habe dann eben, als ich angefangen habe, mich an der Uni so Kultur, Filmwissenschaft damit zu beschäftigen, eben auch geschaut, ja, was war damals eigentlich los so und was steckt in dem Genre vielleicht an Wissen drin oder was steckt da für eine Weltwahrnehmung drin, die eben auch über so eine rein körperliche Reaktion, wie ich erschrecke mich oder schon ein bisschen komplexer, ich habe Angst, halt hinausgeht. Mich hat immer interessiert, was für eine Sicht auf die Welt in diesen Filmen drinsteckt und kommuniziert wird.
Wenn man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, habe ich mir sagen lassen, ich kenne mich ja nicht aus, steht ja am Anfang eine These. Mhm. Und diese These hier war Benjamins.
Ich versuche es mal ganz knapp zu machen. Also die Ausgangslage war folgende, dass über Horrorfilme zum damaligen Zeitpunkt noch größtenteils aus so einer psychoanalytischen, filmtheoretischen Warte geschrieben wurde. Und wo es immer deren Ausgangsthese war, es geht an diesen Filmen vor allem oder fast ausschließlich um so verdrängte Sexualität. So, und ich hatte irgendwie das Gefühl, da muss noch mehr sein. Und das ist für mich war das jetzt der Aspekt auch nicht so interessant und so. Und dann habe ich eben versucht zu schauen, also was sehe ich denn in diesen Filmen, wenn ich nicht davon ausgehe, dass die Gewalt irgendwie eine Metapher ist oder irgendwas anderes bedeutet, sondern wenn die Gewalt wirklich, die man da sieht, das ist, was sie auch zeigt, nämlich Gewalt. So, ne? Und dann habe ich eben danach gefragt, also ja, welche Erfahrungen und vielleicht auch gerade Erfahrungen von Pubertierenden oder jungen Menschen werden denn dann adressiert oder was findet man in diesen Filmen eben auch, was man von der Welt wissen möchte, ja? So, und verdrängte Sexualität auf jeden Fall auch, aber ich habe eben noch so ein paar andere Dinge dann entdeckt, die mir dann auch vielleicht ebenso wichtig erschienen. So.
Ja, da kommen wir gleich drauf zurück, aber bei verdrängte Sexualität, da sind wir wohl hellhörig geworden. Für alle, die sich, wie ich auch gerade, fragen, was hat denn jetzt bitte eine Zombie-Apokalypse oder eine Enthauptung mit der Kettensäge mit verdrängter Sexualität zu tun? Bitteschön.
Wenn man, also das bezog sich vor allen Dingen auf die klassischen Horrorfilm-Monster, wenn man sich so jemanden anschaut oder eine Figur wie den Vampir, ne? Das ist, liegt dann natürlich nahe zu sagen, dass es nicht nur ein Angstbild ist, der Vampir, sondern auch ein Wunschbild, so, ne? Es ist immer beides so. Man fürchtet sich, aber man will eben auch gebissen werden, so, ne? Und kann man dann so filmhistorisch oft zeigen. Die wurden also in der Entwicklung des Vampirfilms wurden die Figuren immer attraktiver, ne? Das fängt bei so rattenförmigen Figuren an, bei Nosferatu oder so. Und dann Bela Lugosi ein paar Jahre später war schon so der Typ, so der exotische Verführer, wenn man so will. Ne? Und Endpunkt wäre sowas wie Twilight, ne? Also da sieht man es so besonders deutlich. Und dann später, also in dieser psychoanalytischen Filmtheorie, war es eben auch die Idee, die Dinge, die man sieht, haben alle eine geheime Bedeutung, ne? Also wenn da jemand mit einer Kettensäge rumrennt und junge Frauen jagt, war immer die Idee, naja, die Kettensäge ist eigentlich ein Phallus-Symbol, so, ne? Ist aber keine Kettensäge. Und ich hätte dann gedacht, naja, nee, vielleicht ist die Kettensäge einfach auch mal eine Kettensäge, ne?
Was den Mann, der die Kettensäge bedient, nicht unbedingt sympathischer macht.
Ja, ich möchte vor allem einmal betonen, dass ich mir bei Freitag der 13. wirklich nie vorgestellt habe, dass die Kettensäge ein verkappter Penis ist. Auch nicht unterbewusst.
Aber wenn er das sagt, dann denke ich da auch drüber nach. Dass er recht hat, steht ja außer Frage. Aber das kann ich schon nachvollziehen.
Aber ich grusel mich also auch schon auf eine unsexuelle Art.
Ja. Ja, also das ist ja auch seine These.
Ja, ne? Wenn wir den Phallus-Gedanken mal weglassen, was ist dann? Benjamin hat festgestellt, dass das schon einen Grund hat, warum man sich vor allen Dingen in der Pubertät auf Horrorfilme stürzt. Und zwar nicht wegen Sex, dafür gibt es ja nochmal ein anderes besprechenswertes Genre, sondern es ist was ganz anderes, was so 13-, 14-, 15-jährige Menschen packt.
Also ich glaube, der Reiz ist tatsächlich sowas wie Angstgefühle und Erschrecken und eine bestimmte Intensität. Ne? Aber dahinter verbirgt sich eben auch noch so ein bestimmtes Wissen von der Welt. Und ich glaube, was der Horrorfilm uns anbietet, ist ich habe das dann so beschrieben als eine Art Erschütterung von Weltvertrauen. Ne? Also das sind alles Filme, wo man, oder größtenteils Filme, wo man eine eigentlich geordnete Welt erstmal vorfindet als Zuschauer. Und da geht dann auf einmal ein Riss durch. Ne? Und es wird alles so brüchig. Ja? Also wir haben eine harmonische, friedliche Welt. Oft ist es so eine Vorstadtwelt im amerikanischen Horrorfilm. Und man weiß aber schon, wenn man so einen Film anmacht, das wird natürlich nicht alles sein. So. Und es gibt eben dann diese Welt der Gewalt oder auch die Gewalt von so bösen Geheimnissen und eben auch der Monster, die dann in diese Welt einbricht. Und meine Idee zum Genre ist halt, dass wir da erfahren, also einerseits, dass es das gibt und dann eben auch übertragen auf die eigene Welt, in der wir dann leben außerhalb des Kinos, das Wissen darum, dass es diese Welt nicht unbedingt gut mit uns meint. Das ist natürlich auch was anderes, als einem Eltern oder Erziehungsberechtigte aller Art sozusagen dann Kindern und Jugendlichen erstmal ans Herz legen, gemeinhin so. Aber gerade in der Pubertät, in der Adoleszenz ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man über Popkultur auch vermittelt bekommt, ja, dass es einen sehr dunklen Bereich gibt, dass es Gewalt gibt, die gar nicht so leicht zu erklären ist, dass Vertrauenspersonen auf einmal zu Monstern werden können und vielleicht auch umgekehrt. Und also in all diesen Hinsichten sind Horrorfilme, denke ich, sehr, sehr hilfreich.
Ich hätte gedacht, es ist genau andersrum, dass man sich einen Horrorfilm anguckt und dann denkt, ach Gott, so schlimm ist es bei uns
zu Hause doch nicht. So schlimm ist die richtige Welt zum Glück nicht. Ja, ich finde es auch so interessant, dass Jugendliche so eine relevante Zielgruppe sind, obwohl die eigentlich gar keine Horrorfilme gucken dürfen.
Das stimmt.
Also die meisten sind ja. Aber ich bin ja auch so ultra früh, Klammer auf, zu früh wahrscheinlich eingestiegen ins Horrorgame und habe mit meinem Bruder dann so diese spät 80er, früh 90er Klassiker.
Gremlins?
Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Chucky die Mörderpuppe. Da hat mich das Wort Puppe irgendwie, dachte ich, das Wort Mörder habe ich nicht hinterfragt. Aber ich dachte, hä, Puppe klingt doch erstmal gut. Ich fand es, glaube ich, auch einfach cool, weil mein Bruder ist 4 Jahre älter und dadurch konnte ich so mit ihm abhängen. Er war natürlich schon eher in einem Alter, wo man die auch in Anführungszeichen gucken durfte. Und dann, glaube ich, wollte ich auch so ein bisschen cool sein, um Zeit mit ihm zu verbringen. Das war bei mir auch der Grund. Das glaube ich auch manchmal bei Jugendlichen, dass so ein bisschen dieses, ja, einfach das Typische, irgendwas machen, was halt verboten ist.
Ja.
So, ne? Das wird es ja, glaube ich, auch einfach sein, wie Rauchen und keine Ahnung was. Benjamin geht übrigens davon aus, dass jeder, der 14 Jahre alt ist und sich freiwillig so einen Film anguckt, da jetzt auch keine weitreichenden Schäden davon trägt.
Also es sei denn, er macht es jeden Abend zum Beispiel wahrscheinlich. Ne? Oder
wahrscheinlich. Also ich habe jetzt auch nicht jeden Abend Horrorfilme geguckt.
Ja,
und aus mir ist auch
Abend
eine liebreizende Frau geworden.
Liebe Frau
Steffi.
Bist du geworden. Aber ich glaube, jeder Abend ist auch untertrieben. Also wenn du da irgendwie, wenn man merkt, dass wird irgendwie ungesund, der Konsum. Und du übernimmst,
so
da auch,
Dingen.
Du übernimmst da auch die ein oder andere Eigenheit der Leute, die da spielen.
Genau. Wickelst dich gerne in Cellophanpapier ein oder sowas. Im Keller. Was sind das eigentlich für filmische Mittel, mit denen uns allen eine Angst gemacht wird und Albträume erzeugt werden?
Es gibt so verschiedene Subtilitätsgrade erstmal. Ne? Also so die dümmste Möglichkeit ist immer der Jumpscare. Ne? Also eine Figur geht durch einen dunklen Flur. Man weiß schon als Zuschauerin, als Zuschauer, gleich knallt es irgendwie. Ne? Schrank geht auf, Monster kommt raus. So. Und diese Erwartung erzeugt dann sowas wie Spannung, so oder schon. Das ist wie in einer Geisterbahn letzten Endes, analog dazu. Aber so ein Jumpscare verliert halt, ja, wenn man so älter als 12, 13 ist, verliert das schnell seinen Reiz. Ne? Aber das wäre so das eine Ende der Subtilitätsskala. Also das ist wirklich so ganz einfach. Ne? Ergänzend am anderen Ende der Skala wäre dann vielleicht so ein Film wie The Ring. Das ist ein japanischer Horrorfilm, in dem sich die Anspannung so ganz langsam über 1,5 Stunden über so ein sehr beklemmendes Sounddesign, über langsame Kamerafahrten, über so eine Atmosphäre des Unwohlseins so Schritt für Schritt über den ganzen Film aufbaut. Und der hat dann eben ein Ende. Und das fand ich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, so Anfang der Nullerjahre, ich fand es wirklich beängstigend. Und der Schrecken in diesem Finale kommt im Wesentlichen daher, da steht auf einmal eine Frau im Raum, der so ihre langen schwarzen Haare vom Gesicht hängen. Und das klingt jetzt erstmal überhaupt nicht schlimm. Aber im Kontext dieses Films und dieses ganzen sehr subtilen, langsamen Vorlaufs ist das ein unheimlich furchteinflößendes Bild. Also auch einfach, weil man das Gesicht nicht sieht, ja, und also ganz Schreckliches hinter diesen Haaren vermutet. Und das wäre für mich so eine sehr subtile Art und Weise, Spannung oder auch Angst zu erzeugen im Kino. Ne?
The Ring hat mich wirklich auch lange Zeit durch meine Träume begleitet. Und so kleine Mädchen mit so doll langen Haaren und dem Nachthemd creept mich komplett aus. Und ich habe vor 1000 Jahren im Kino Scary Movie 3 geguckt, was ja eine Persiflage ist,
okay.
Genau, auf alle möglichen so 90er-Jahre-Horrorfilme. Und unter anderem gibt es da auch eine Szene, die The Ring verarscht. Und nichtsdestotrotz steht da ja dieses Mädchen mit diesen schwarzen langen Haaren im Gesicht. Und ich habe mich so erschrocken, dass ich geheult habe und rausgegangen bin.
Ich wollte gerade sagen, du hast geweint.
Ich habe geweint, bin raus und nebenan im Kino lief das Leiden Christi. Da kamen die gerade raus und guckten mich an, guckten aufs Plakat. Scary Movie 3. Alle scheint schlimm zu sein.
Ja.
Aber ich wirklich, The Ring hat mich richtig, den möchte ich auch nicht nochmal gucken. Das war, diese Figur hat sich mir so zu doll eingeprägt.
Also sagen wir mal so, das Verständnis dafür, dass du das immer guckst, ne,
ja,
das wird jetzt nicht größer, weil ich verstehe schon, dass du
findest
den Kick...
vor Angst weinen ist keine schöne Reaktion.
Ja, aber du erzählst von allen Dingen so, wie von der Geschichte, als du, weiß ich nicht, als du dein
Zahn verloren hast.
Es ist einfach nicht schön, diese ganze, das begleitet dich ja noch eine ganze Weile. Vielleicht denk doch nochmal drüber nach, mach doch was anderes.
Na, aber Ich habe ja gerade gesagt, The Ring würde ich jetzt auch nicht nochmal gucken wollen, glaube ich. Mir geht es ja nicht nach jedem Horrorfilm so schlecht. Ich habe das auch ganz oft, dass wir danach zusammensitzen und dann so drüber sprechen, was so die spannendsten Szenen waren oder wo zum Beispiel ein richtig dummer Jumpscare war oder wo sie irgendeine Situation, wo man so einen guten Horroreffekt hätte nutzen können und der Regisseur hat es aber nicht gemacht und dass das Ende kacke war, weil meistens beim Horrorfilm sind die Geschichten geil und das Ende ist eigentlich immer scheiße.
Also ist das so ein bisschen wie LSD, man weiß nie, was man bekommt, entweder einen guten Trip oder einen schlechten Trip. Nicht, dass wir jemals, ich habe wirklich noch nie LSD genommen, aber so stelle ich mir das vor.
Ich auch nicht, aber genau.
Okay.
Zurück zu Benjamin, der wird in einigen Artikeln zitiert mit dem Satz, Horrorfilme sind ein Trainingslager für die Psyche. Haben wir am Anfang auch schon gesagt, aber...
Ich würde den Satz heute so nicht mehr schreiben, weil ich damals noch davon ausgegangen bin, dass sowas wie Horrorfilm schauen oder auch so ein Wissen um das Genre sozusagen eine praktische Relevanz hat, dass dieses Wissen, was im Genre drinsteckt, einen dann irgendwie handlungsfähiger machen würde. Und das stimmt, glaube ich, nicht. Also man ist als Horrorfilmgucker im Zweifelsfall genauso hilflos wie alle anderen. Aber Trainingslager für die Psyche dockt zumindest so ein bisschen an diese Frage auch an, naja, aus welchen psychologischen Gründen schaut man sich das denn an? Und ne, man kann schon sagen, dieser Wunsch, so schlimme Dinge zu sehen und darauf dann souverän reagieren zu können oder nicht so ergriffen zu sein von dem Schrecklichen, was passiert in der Welt, der steckt im Genre schon drin. Ich glaube nicht, dass das Genre das leisten kann, aber ich glaube, es ist schon ein Wunsch. Und davon abgesehen, so natürlich individualpsychologisch gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum man sich diese Filme anschaut. Und es sind auch nicht immer unbedingt edle Motive, ne? Also man muss es auch nicht übertreiben. Mit der Ehrenrettung des Horrorfilms, also Gewalt gegen Frauenfiguren zum Beispiel, spielt eine ganz, ganz große Rolle im Horror. Und ja, wenn man so ein Leben lang mit Männern zu tun hatte oder vielleicht auch selber einer ist, dann weiß man eben auch, dass diese Bilder von vielen Männern auch eins zu eins genossen werden können. Also Misogynie oder Frauenfeindlichkeit steckt auch drin im Genre, so auch als Fantasie. Aber was mich eben interessiert, und da wären wir schon wieder beim Trainingslager auf eine Art, mit welchem Erkenntnisinteresse, also Interesse an der Welt, geht man an diese Filme ran und möchte was Bestimmtes wissen, was einem andere Genres nicht bieten. Und das ist eben ein Wissen um das Dunkle, um das Geheimnis, um die Gewalt. Und da findet man dann eben mehr im Horror als in anderen Genres.
Also dass so Misogynie und Gewalt gegen Frauen in vielen Horrorfilmen eine Rolle spielen, kann ich auch unterschreiben. In den modernen, glaube ich, ein bisschen weniger. Aber es gibt ja inzwischen, das will ich auch einmal sagen, es gibt wirklich kluge Horrorfilme auch, ne? Also Jordan Peele ist ein sehr guter Horrorfilmregisseur, der macht so auch gesellschaftskritische Horrorfilme. Get Out, da geht es so um Rassismus, Klassensysteme. Also ich will einerseits Benjamin zustimmen, dass manche Horrorfilme wirklich stumpf gewaltvoll sind, aber es gibt auch welche, die klug sind. Zur Ehrenrettung des Genres.
Es gibt auch, glaube ich, frauenfreundlich ist nicht das Gegenteil von frauenfeindlich.
Feministische Horrorfilme.
Gibt es auch.
Wahrscheinlich.
Habe ich wohl gelesen.
Ja, sag mir ein.
Ja,
guck ich mir an. Nachdem ich Peak 4 geguckt habe.
Ich habe auch gedacht, Peak 4 dauert 7 Minuten oder so. Das wirst du wohl schnell schaffen.
Ach so, ich dachte, das ist so eine abendfüllende Geschichte. Ich hatte schon die Käseflips halb auf.
Du schaffst das, du wirst ja wohl nicht die Käseflips in 7 Minuten schaffen.
Stimmt, da kannst du dich drauf verlassen. Ja. Benjamin hat auch noch Tipps. Steffi, Tipps für Einsteiger und für Fortgeschrittene.
Jetzt, wenn man da, ich sag mal, neu ist im Genre und noch nicht so viel gesehen hat. Ich würde auf jeden Fall den Exorzisten empfehlen, weil das ein Film ist, Anfang der 70er Jahre entstanden, der immer noch nach wie vor funktioniert. Also man hat einen sehr schönen Film, der sowas Zeitloses hat. Also er ist unheimlich drastisch und psychologisch total klug und super gespielt und so. Den würde ich jedem ans Herz legen. Und für Fans, also gut, Fans kennen jetzt immer alles irgendwie, ne? Aber also einer meiner Lieblingsfilme in der gesamten Genre-Geschichte ist Let the Right One In. Das ist ein schwedischer Horrorfilm von 2008. Der hat den deutschen Titel Also Finster die Nacht. Da geht es um einen Jungen, der sich mit einem Vampirmädchen anfreundet. Das ist ein ganz schöner, sehr, sehr dunkler Film. Und also kann man eigentlich immer gucken. Gerade zu Weihnachten ganz toll. Und genau, die letzte Frage nach dem Film, den ich so unterschätzt finde oder der zu wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. Es gibt von einem britischen Theaterregisseur, der hat nur so 2, 3 Filme gemacht. Den letzten, glaube ich, den er gemacht hat, Heartless heißt der, von 2009. Ist eigentlich eher ein Drama mit so Horror-Einteilen, weil es um einen Pakt mit dem Teufel geht. Aber der wurde damals, also gerade hierzulande, komplett übersehen und ein ganz wunderbarer Film. Ja.
Ich finde den Satz, den kann man immer gucken, vor allem zu Weihnachten.
Zu Weihnachten, finde ich gut. So, hast du die alle gesehen?
Let the Right One In habe ich tatsächlich gesehen, aber diesen Heartless, den kenne ich nicht und den werde ich mir wohl innerhalb der nächsten Tage, wenn ich mit den 7 Minuten Peak 4 fertig bin, werde ich mir den wohl angucken. Richtig gespannt.
Muss ja nicht alles auf einmal gucken.
Vielen Dank an Benjamin.
Und das ist das Fazit.
Gruseln ist für viele ein Kick. Also manche brauchen Wochenende Druckbetankung in Cala Ratjada. Anderen reicht ein Wochenende Zombies beim Frauendurchsägen zuzugucken und die sind gut drauf. Noch andere versuchen einfach ihre Angst in den Griff zu bekommen, indem sie sich mal einen guten Horrorfilm angucken und sind am Ende bereit, eine schwere Eisentür aufzustemmen. Beim anständigen Gruseln wird im Kopf das archaische Lustsystem stimuliert. Müsst ihr euch nicht merken, es ist auf jeden Fall dasselbe wie bei Essen und bei Sex. Und bei Helge war es vor allen Dingen das Ungewisse, das ihn fix und fertig gemacht hat. Geil ist allerdings diese Post-Angst-Euphorie. Das ist ein ordentlicher Cocktail aus allem, was einen glücklich macht und der trägt einen lange durch den Tag. Wie so ein Ninach-Marathon.
Ach, das Kind. Ach, bist du, warte mal, ganz kurz, Steffi. Ja? Bist du mal einen gelaufen?
Ach komm, das sind da alte Geschichten. Das sind da alte Geschichten.
Bin ich? Mhm. Es gibt Denkansätze, die davon ausgehen, dass man mit manchen Figuren im Horrorfilm unerfüllte sexuelle Wünsche erfüllen will. Stichwort vom Vampir beißen lassen. Also mag sein, dass das dem einen oder anderen einen sexuellen Kick gibt. Ich würde mich da persönlich gern rauslassen. Wenn man als Teenager Horrorfilme konsumiert, kann man damit laut Benjamins Analyse vielleicht unterschwellig lernen, dass die Welt auch mal grausam ist und man nicht jedem trauen darf? Oder vielleicht steht das Bedürfnis hinter dem Interesse. Also wenn man es ganz optimistisch verkaufen will, könnte es den Selbstschutz stärken, aber es könnte auch das Gegenteil bewirken. Wer weiß das schon?
Wie schön es bei manchen Jugendlichen zu Hause sein müssen, muss. Das kann ich nicht anbieten.
Und dann gibt es den Denkansatz, dass das Gucken von Horrorfilmen eine Art Trainingslager für die Psyche sein kann. Wie so eine vermeintliche Vorbereitung der Psyche auf schlimme Situationen, dass man dann souveräner reagieren kann. Aber Benjamin sagt auch, dass das ein Horrorfilm wahrscheinlich nicht leisten kann. Aber es gibt eben Menschen, die irgendwie gesteigertes Interesse an so düsteren Themen haben und die werden bei Saw besser beantwortet als bei Eat, Pray, Love. Und dann nochmal zusammengefasst aus dem Artikel, den ich anfangs vorgestellt habe. Seine Angst kontrollieren können, ist vielleicht ein Kick. Weggucken, leise machen, ist nicht ertragen zu müssen. Dann ist es für manche wie eine Art Spiel für Erwachsene, das Adrenalin freisetzt. Und manche befriedigt das vielleicht mal schamlos, Angst haben zu dürfen und nicht stark sein zu müssen. Und was ich noch hinzufügen will, ja, was mir persönlich aufgefallen
interessant,
ist.
Interessant, ja. Mh, sag mal.
Ich mag dieses Gefühl der Erleichterung, wenn eine gruselige Szene vorbei ist. So ein bisschen wie wenn die Nase kribbelt und dann niest man. Mhm. Und dann ist das so ein gutes Gefühl, das man genießt hat. Ich weiß nicht.
Ich weiß, was du meinst. Und jetzt ist vielleicht ein bisschen zu privat
Entspannung.
Die Frage, aber es ist eine ernst gemeinte Frage. Ist das auch so ein bisschen so, geht das auf den Darm?
Ob das so sich einem dann der Magen umdreht?
Nein, dass man danach mal gut zur Toilette gehen kann.
Nein, gar nicht.
Wenn man so aufgeregt war, das hat man ja manchmal, wenn man aufgeregt ist vor etwas, vor einer großen Sache, dass man immer sehr viel auf die Toilette muss.
Nein, also Horrorfilme wirken nicht wie Backpflaumen.
Also, ja, ich meine das nicht, wirklich von Herzen ernst.
Kann ich nicht bestätigen.
Und wenn ich glaube, da kommen wir auch überein. Mhm. Insgesamt ist es ja auch ein gutes Prinzip, anderen Leuten beim Morden zuzugucken, als selber tätig zu werden.
Genau, immer lieber zugucken, als selber machen. Ja. Das ist ja auch meine Devise.
Ja. Wann wird in uns wohl vielleicht mal so ein Thema einfallen, zu dem wir endlich Phyllis Tastan einladen können?
Oh Gott, ja.
Phyllis, du und ich. Das ist ein Versprechen auf einen schönen Nachmittag. Der Dreier, den wir uns immer gewünscht haben.
Thema Comedy hatten wir ja schon.
Leider ja.
Keine Ahnung, seitdem sind viele Monde vergangen. Vielleicht machen wir es einfach nochmal. Da wird sich ja keiner dran erinnern. Die meisten von euch hören im Podcast zum Einschlafen.
Richtig.
Das wisst ihr doch nicht mehr, was wir vor 3 Jahren für Themen hatten. Auf jeden Fall wirklich absolut eine unserer WunschflexpertInnen, Phyllis Tastan. Großartig.
Und dementsprechend sind wir auch nicht ganz ohne Neid auf unsere liebe Podcast-Kollegin Eva Schulz.
Ja.
Die hat nämlich die Woche Phyllis zu Gast. Ich finde es vor allen Dingen so cool, dass sie mit Ende 30 erst richtig erfolgreich geworden ist. Ich glaube, so vor 2018 oder 19 hat sie nicht mal auf einer Bühne gestanden. Mhm. Und innerhalb von ein paar Jahren ist Phyllis Tastan zu Recht komplett durch die Decke gegangen. Die ist jetzt mit 43 der richtig heiße Shit. Und mit 43 ist bei vielen Frauen so, da werden die lieb gebeten, sich mal leise zum Sterben zurückzuziehen. So ist es ja.
Stimmt.
Dann sind wir froh, dass wir Phyllis haben.
Also Phyllis, wenn du das hörst, bitte melde dich. Wir denken uns wirklich irgendein Thema aus, das halbwegs Sinn ergibt.
Oder
das um dich rum.
Wir müssen uns ja gar nichts ausdenken. Sie darf ja eins vorschlagen.
Oder das. Und bis dahin hört ihr Phyllis aber, wie gesagt, bei Eva Schulz in Deutschland 3000. Ein Podcast, der genau wie das Flexikon aus dem guten Hause Enjoy kommt und somit eine vorbildliche Kinderstube genossen hat. Und Deutschland 3000 kriegt ihr natürlich in der ARD Audiothek.
Und wir sprechen hier, glaube ich, für alle Frauen, die jetzt erwähnt wurden und auch für uns. Es ist immer schön, wenn ihr irgendwo was abonniert und auch mal einen Daumen hoch da lasst.
Genau.
Oder 5 Sterne.
Oder einen lieben Kommi.
Ja.
Es folgt Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Was wir Deutschen ja wirklich lieben, sind unsere Würste. Ich habe festgestellt in der Vorbereitung auf die nächste Folge, das ist sowas wie Leitkultur in Pelle. Allein diese Sprüche, es geht um die Wurst, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Für dich gibt's keine Extra-Wurst.
Ja.
Wer auf dem Grillfest im Kleingartenverein für blankes Entsetzen sorgen will, der fragt nach Grillkäse.
Don't you dare, Banowski.
Ist schon passiert. Das heißt, dieser vegane Zeitgeist, der jetzt gerade so durch die Lande zieht, zumindest in manchen Ländern, der trifft uns wie kein anderes Volk. Vielleicht noch Argentinier. Ich glaube, deren Industrie fußt auch auf den Hufen von mehreren Rindern und von dem, was man dann bei Chefkoch draus macht. Aber ansonsten stehen wir da mit dieser Wurstliebe, dieser Fleischliebe ziemlich alleine da, glaube ich.
Vor vielen Jahren hat man immer gesagt, woran erkennt man einen Veganer? Er wird es dir erzählen, ehe du die Jacke aus hast. Aber Fleischfans haben da ehrlich gesagt aufgeholt. Also wer auf einer größeren Familienfeier auf tierische Produkte verzichtet, der wird mindestens Einspruch kassieren, das schwöre ich auch. Auf der anderen Seite, geh mal in so ein szeniges Café und bestell da was mit, in Anführungszeichen, normaler Milch.
Würde
da ist der Bock auf,
genau.
Würde ich mich auch schon nicht trauen. Vor allem normale Milch, da gucken die dich schon an. Also deshalb fragen wir in der nächsten Flexikon-Folge, sind Veganer die besseren Menschen? Und dann gucken wir mal, ob wir da die Wogen geglättet kriegen oder ob wir einfach nochmal ordentlich Öl ins Feuer gießen.
Vorsicht, pass auf. Das klingt nach Beef. Ja, weißt du, den muss man stehen lassen.
Ja, deshalb kommentierst du doch jetzt nicht.
Und dann mal gucken, wie das bei den Leuten so ankommt.
Ja, gar nicht mehr, nichts mehr zu sagen.
Ich kann schon mal sagen, ich habe mit einem Metzgermeister gesprochen, einem Fleischsommelier. Und der hat mein Mindset einmal auf links gebürstet. Das war wirklich interessant.
Hast du da auch
ich stehe neu, stehe ganz anders zu Würsten.
Warum haben wir eigentlich nicht, so wie damals bei der Weinfolge, als wir eine Weinprobe gemacht haben, so eine Wurstprobe gemacht oder eine Frikadellenprobe?
Ja. Es wurde mir angeboten, dass wir mal eine vernünftige Wurst zugeschickt bekommen.
Wenn sie unter 35 Euro kostet oder unter 30, müsste ich hier nochmal bei der Compliance-Beauftragten des Norddeutschen Rundfunks erfragen. Aber die Wurst wird ja wohl nicht über 30 Euro kosten.
Dann könnten wir doch auch parallel noch eine Wursttestung durchführen.
Mhm.
Okay, das machen wir nächstes Mal. Tschüss.
Gut.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.